habe das ja schon mal gesagt, wie außergewöhnlich das hier mittlerweile ist, dass unsere Fans uns dann über die komplette Dauer hin unterstützen. Und das ist was ganz Wichtiges, weil es macht was mit einer Mannschaft, das macht die Atmosphäre im Stadion, es lässt sich diesen Meter mehr gehen, es treibt dich an, wenn du dann auch ins Pressing reingehst, einen Gegner anläufst, geht, wenn du ihn nachholst. Die Leute zeigen dir, hey, auch wenn du mal einen tollen Ball nicht reingeschossen hast, wir sind da, wir unterstützen dich weiter. Das hat etwas Gutes gegeben und die Atmosphäre war wirklich gut gewesen.
96. Minute.
Herzlich willkommen zur 11. Folge von 96. Minute, dem besten 96-Podcast, den es gibt. Ich sitze hier wieder mit meinen Freunden Hannes und Henne und Jungs. Alter Schwede, war das ein geiler Freitag. Ich muss sagen, ne, ich sag's vorweg, geilstes Spiel dieses Jahr. Ich habe keine Ahnung, so, ne. Henne, du warst ja leider nicht da und es hat uns beiden so wehgetan, dass wir das nicht mit dir teilen konnten, aber es war ein Erlebnis.
Wir müssen es dir heute leider noch ein paar Mal aufs Brot schmieren.
Wirklich. Das war so geil und Glückwunsch an jeden, der da beim Stadion war. Ja. Also wirklich, das vergesse ich nicht.
Ja, bevor ihr gleich alles erzählt, ich war ja auf einer Familienfeier und war Freitag zu Tisch, genau zu der Zeit. Ganz interessante Anekdote auch, weil ich das erste Mal seit wirklich langer, langer Zeit mal wieder darüber nachgedacht habe, machst du dein Handy aus, um nachher, wenn du im Bett bist, Real Life 90 Minuten zu gucken, ohne zu wissen, was passiert ist.
Du hättest alle in deinem Zimmer aus dem Bett geholt, sag ich dir.
Ey. Und ja, was hast du dann gemacht?
Ja, ich habe mich dafür entschieden, das zu machen.
Aber hast du nicht durchgezogen?
Doch, pass auf. Krass. Und dann habe ich alles ausgemacht und mach's wieder an und dann, ich habe so einen automatischen 96-Ticker.
Nein.
Und dann wird mir das Ergebnis reingespült. So, ne? Ich mach das Handy wieder an und zack, 3-0.
Ein Kumpel von mir, der löscht immer, wenn UFC ist, sein Instagram komplett.
Geil.
Und schließt alle Leute, die irgendwie ihm das Ergebnis verraten könnten, komplett aus.
Aber das hat mir wieder so gezeigt, also dass man das wieder will, ne? Dass man wieder wirklich 90 Minuten einfach diese Truppe und auch das von den Rängen, das dabei sein möchte. Ja, ne, das hat mir wieder so gezeigt, was wir auf einmal wieder für ein anderes 96 sind. Weil mir hätte es nicht gereicht, am Freitagabend einfach die Torschützen zu sehen und die Choreo auf Insta zu sehen, sondern ich musste da im Bett nachher, ich war völlig fertig, war dann auch viel zu spät im Bett.
Und dann hast du direkt noch das Real Life gegeben?
90 Minuten geballert.
Geil,
ey. Ja. Und wirklich. Und jetzt erzählt ihr mal, wie es vor Ort war.
Aber du konntest dich trotzdem dann immer noch, also so, wie war die Freude dann bei den Toren immer noch gegeben?
Ja, crazy, weil die Hütten ja auch geil waren. Kommen wir gleich drauf.
Ja, ich muss sagen, ich habe die ersten 12 Minuten gar nicht gut ertragen dieses Mal. Ansonsten, also normalerweise bin ich da gar nicht so dagegen. Da sitzt man halt erstmal da und guckt ein bisschen so. Ich kann das eigentlich gut ertragen, aber dieses Mal war wirklich pure Anspannung, wann es hier losgeht, was hier abgeht. Ne? Also man guckt dann ja auch überall rum. Und man sieht so, wie sich alle so ein bisschen durch den Block verteilen und man ahnt schon so ein bisschen, was passiert und es kribbelt so in einem und man weiß schon, ja geil, gleich bin ich Teil von was Großem.
Ja.
Und das war richtig schön und ich glaube, alle, die diese Choreo hier gesehen haben, ich habe mir dann ein Foto zuschicken lassen, weil man sieht ja immer nicht sofort, was man da hochhält und ich muss zugeben, ich bin da in Tränen ausgebrochen, also in wenigen Wochen werde ich Vater, toi toi toi, und das hat mich sehr abgeholt, was ich da gesehen habe. Ja, und das, ja, ich war sehr angefasst.
Ich habe Fabi, also um das einmal kurz vorwegzunehmen, wir haben uns beim Klogang oder beim Bierholen, was auch immer, in der Halbzeit sind wir uns über den Weg gelaufen und du standst so neben dir.
Ja,
du standst so, ich weiß auch nicht. Hast versucht mir zu erklären, wie du dich fühlst, und ich habe gesagt, ey, aber die hat man es auf jeden Fall auch angesehen und ich war auch voller Freude, das war übelst geil. Also genau wie du sagst, wenn man dahinter steht, dieses mächtige Gerüst da sieht.
Mhm.
Und dann kommen so die ersten Bilder, die man sieht, man will eigentlich warten, aber es geht. Und dann siehst du die ersten Bilder und denkst so, boah, ist das geil.
Und dann auch das Trikot von dem kleinen Jungen. Ne?
2000.
Das dieses Uhlsport-Ding.
2002, 2003.
Ja, genau.
Das war mein erstes Trikot mit Krupp-Nico
Mitchell drauf. Genau, das ist wirklich auch noch das Trikot unserer Anfangszeit.
Ja, pure Gänsehaut.
Und das war eins, glaube ich, sogar der letzten Trikots, die noch so geschimmert haben.
Ja.
Was heute nicht mehr so in ist, aber die haben so richtig geschimmert.
Das stimmt, auch wenn sie nicht durchgeschwitzt waren.
Ja, genau. Ja,
war geil. Sag mal, was war da auf den Bildern drauf?
Also genau, Anlass der Choreo waren ja 25 Jahre Ultras Hannover. Mhm. Glückwunsch an dieser Stelle.
Glückwunsch.
Und genau, 2000 gegründet, und die Motive, die darauf zu sehen waren, waren so aus den ganzen Jahren, den letzten 25 Jahren, so verschiedene Meilensteine. Genau, war unter anderem das letzte Spiel der Amateursaison in Havelse, wo die Fanszene die Amateure unterstützt hat, 2015. Und das war das letzte Spiel in Havelse. Da gab es ja auch eine große Pyroshow und noch eine Choreo dazu. Dann eine ganz alte UH-Choreo, die war noch so mit Pappen, einfach nur UH-eckig, im Sachsenstadion. Dann war noch Klassenerhalt 2010 in Bochum. Boah. Da war ja diese Mottofahrt, alle in Rot.
Ah geil, oder, da war ich auch.
Ja genau, und das Spruchband dazu war damals alles auf Rot in so einem Casino-Style. Mhm. War ein paar Monate nach dem Tod von Robert Enke, dementsprechend auch sehr emotional. Dann Aufstieg in Sandhausen. Wir hatten es letztens schon angesprochen, wo Oliver Pocher mit auf der Tribüne stand. Der ist da Gott sei Dank nicht drauf zu erkennen. Und unter anderem einer der Märsche, oder ich glaube der letzte Marsch zum Stadion in Bremen. Wenigen Spiele, wo man noch so einen richtigen Stadionmarsch machen konnte. Und das war in Bremen immer sehr geil.
Stimmt.
Und genau, das war so ein kleiner Auszug aus diesen Motiven. Das Ganze dann auf so einer Wand mit noch verschiedenen 96 Graffiti. Und davor zu sehen, der Vater mit seinem Sohn. War schon heroisch, ne? Der Vater hatte so ein Ultras-T-Shirt an, mit so schwarz-grünen Ärmeln, und der kleine Sohn daneben mit dem alten 2002-2003 Trikot. Und der Vater zeigt auf die verschiedenen Motive und zeigt ihm so ein bisschen, was er in 25 Jahren erlebt hat, mit dem Spruch dazu, unsere Art zu leben. War schon...
Alter.
Ich gucke in zwei immer noch sehr grinsende Gesichter.
Was soll ich sagen? Also ich kann die immer noch nicht gut angucken, die Bilder.
Geil, oder?
So, ja. Und sie werden ja auch von den Spielern ziemlich gefeiert, wenn man so sieht, was bei Instagram und so geteilt wird, und auch vom Verein. Ne? Odenne hat sich da heroisch vor diesen beiden Jungs, wie sie da vor der Kurve stehen, nochmal gezeigt, und das war echt
Aber auch wieder krasse cool, Fotos, ne, von dem
Elias. Ja, der Elias, Wahnsinn. Ist, also was der für Fotos gemacht hat, wie der das schafft, diese Kulisse so einzufangen. Ja. Dieses eine Bild, was ich euch geschickt hatte aus seiner Story, da ist er vor der Südtribüne, fotografiert noch so einen Teil des Rasens mit, und dahinter siehst du dann die Pyro-Show.
Da ist Udenne doch dann auch.
Genau, vorne vor,
oder?
Nee, das war noch ein anderes. Also da ist ja einmal Udenne so unten im Fokus und darüber diese 40 Meter hohen Figuren und dann dieses Breite, was man quasi so auf die Seite stellen muss, und du siehst dann dieses richtig tiefe Grün der Pyros, dazu die Spruchband, es war traumhaft.
Und das ganze Stadion hat's gefeiert.
Ja.
Ja, und im Real Life habe ich halt gedacht, boah, krasse Choreo, kein Pyro heute, okay. Und dann habe ich irgendwann, die haben es auch nicht richtig gezeigt, dann hat es plötzlich gescheppert und dann hast du so im rechten Kamerawinkel, hast es einfach grün leuchten sehen.
Das war auch
unfassbar. Unfassbar. Wirklich.
Also man muss ja auch sagen, ganz angenehm war, dass das Spiel zu dem Zeitpunkt noch nicht so spektakulär war, dass man den richtigen Druck hatte, es zu sehen. Ich habe nichts mitbekommen.
Ja, erzählt vorher, mir, ich so, weiß es auch nicht.
Man war ja doch ein bisschen aufgeregt, aber so richtig viel vom Spiel hat man nicht verpasst. Die beiden Mannschaften haben sich in der ersten Halbzeit ziemlich abgetastet, und eigentlich beide. Also man hat gemerkt, 96 wollte den Ballbesitz auf jeden Fall halten, wollte das Spiel machen, und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, der KSC freut sich, dass es 0-0 steht, und hätte das auch gerne in der 90. Minute so. So war so die ganze Anlage. Wir haben es in den letzten Wochen immer wieder besprochen, also bei 96 ist es immer mal möglich, dass hinten auch ein Ball durchgeht, und das war dann auch am Anfang in der ersten Halbzeit so. Pinto Pedrosa hatte eine große Chance, das hätte schon das 1-0 für den KSC sein können, dann läuft so ein Spiel vermutlich mal wieder anders, aber wir sind da eigentlich dann doch noch ganz gut in die Pause reingekommen. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl, dass eine der beiden Mannschaften deutlich besser war, wir hatten es unter Kontrolle. Wir hatten auch zwei Chancen, muss man sagen, in der ersten Halbzeit schon, wo wir durchaus mal hätten 1-0 in Führung gehen können. Und da sieht man dann auch wieder, dass Kellmann nicht die Top Nummer 9 am Ende ist. Ne? Geiler Typ, aufgerieben. Es ist ja auch ein bisschen das aufgegangen, was Henne in der letzten Spieltagsprediction gesagt hat. Also Pichler kommt dann vielleicht später noch rein. Kellmann hat sich vorne schon kaputt gelaufen. Das hat er auch gemacht, geackert ohne Ende, aber wieder ein bisschen ohne Abschlussglück. So, ne? Und dann gehen wir mit 0-0 in die Pause, und man hat schon so ein bisschen das Gefühl, ich jetzt noch komplett im Choreo-Rausch, muss ich sagen, aber es war schon auch so ein bisschen dieses Ding, fuck, ey, schon wieder kein Tor gemacht, ne? Also schon wieder so ein bisschen den Druck da in der zweiten Halbzeit jetzt was zu bringen. Mhm. Und ich wurde auch ehrlicherweise überrascht, dass Titz in der zweiten Halbzeit dann wirklich was gebracht hat, weil er hat einfach mal zwei Wechsel vorgenommen, wo ich dachte, ah ja, krass, also bis hierhin fand ich eigentlich, ist es ganz okay gelaufen, ne? Und trotzdem scheint er da irgendwie was gesehen zu haben, wo er sagt, nee, da möchte ich jetzt schon nachbessern. Und er nimmt Nawrocki raus, der bis dahin eigentlich ein stabiles Spiel gemacht hat. Ich habe auch nicht gelesen, dass der irgendwie verletzt ist oder so. Habt ihr da was gesehen? Nee. Und bringt Ocon und er nimmt auch Matsuda raus, schiebt Odenne rüber und bringt Neubauer. Und das hat dem Spiel auf jeden Fall durchaus gut getan. Die linke Seite war ein bisschen belebter. Irgendwann ist er dann noch draufgegangen, dass er Chakrun gebracht hat, der dann auch oft über die linke Seite gewirbelt kam. Und man muss sagen, das waren schon echt ganz gute Einwechslungen, weil die dieses Quäntchen mehr rausgeholt haben, was du vielleicht am Ende gebraucht hast, um jetzt gegen den KSC wirklich besser zu sein und die bessere Mannschaft zu sein, die irgendwann dann in der Konsequenz das Tor schießt. Und man sieht ja auch wieder, was der Kader kann, wenn er fit ist. So, ne? Ein Rochelt und ein Blank haben es gar nicht in den Kader geschafft, was auch irgendwie krass ist. Man hat ja immer erstmal ein bisschen gesucht, ist irgendwas und ja, am Ende kommt man drauf, gut, wenn Chakrun nicht in der Startelf steht, ist er der erste Mann auf der Bank für links, dann ist es halt nicht mehr Rochelt. So, und dann rotiert der 1,5 Millionen Mann dann auch mal eben auf die Tribüne. Ja, in der zweiten Halbzeit sind wir dann deutlich besser nochmal reingekommen, haben mehr Druck gemacht, haben ja auch auf die eigene Kurve gespielt. Und dann gab es so einen Moment, wo Vanicek wieder auf der anderen Seite quasi frei vorm Tor stand und den eigentlich so aus knapp 11-12 Metern ein bisschen weiter rechts stehend reinschieben kann. Und auch da haben wir wieder Glück.
Ehrlich gesagt, und auch sonst genau. Macht.
Ne? Eben, das also, ist der springende Punkt. Vanicek war überhaupt nicht gut drauf in diesem Spiel. Ne? Also eine deutlich schlechtere Quote als in ganz vielen anderen Spielen, die er vorher gemacht hat. Wenn man sich mal die Quote vergleicht mit Vanicek gegen Bielefeld, da war er noch deutlich besser als jetzt gegen Hannover. Und da muss man sagen, entweder schlechter Tag von ihm oder wir haben ihn echt gut zugemacht. So, ne? In dieser einen Szene jetzt nicht, aber sehr unauffällig.
In der PK nach dem Spiel hat sich Titz noch, das fand ich so geil, weil er eigentlich so ein nicht so emotionaler Typ ist, in so auch Nachbetrachtung vom Spiel.
Ja.
Dann hat sich einmal so richtig dolle einmal über diese Chance von Vanicek aufgeregt.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Du machst ja alles damit kaputt in dem Moment. Ja. Ne? Das ist schon krass. Gut, aber dann kommen bei uns hier die magischen 9 Minuten, wie es in der Presse jetzt geschrieben wurden danach. Zuerst Chakrun nach Vorlage von Aseko. Muss man sagen, ey, Aseko, Hut ab, ey, was der Junge abgerissen hat. Auch in der ersten Halbzeit schon komplett zwischen den Räumen. Die Vorlage auf Chakrun war schon schön. Ne? Am Ende war das auch ganz, ganz, ganz viel Chakrun, dass der Ball da reingegangen ist. Dann aber 2 Minuten später die Vorlage auf Pichler, eingewechselt für Kellmann. Auch, ne, was für ein Tag. Kommst du nach deiner Verletzung wieder rein und machst dann deine Bude. Aber was Aseko da vorher macht, wie stabil der bleibt. Ich habe, glaube ich, angefangen zu brüllen, dieses Tor zu schreien, als Aseko an den Ball kam und angefangen hat, bei der Hälfte loszulaufen.
Ich glaube, der wusste auch gar nicht, dass er noch einen Mann hinter sich hat.
Wirklich.
Oder der den Ball so am Fuß
hat. Wie stabil dieser kleine Mann da geblieben
ist. Ich nehme es auch schon mal vorweg, das ist meine Szene des Spiels. Ja. Weil Wahnsinn. Wir haben ja jetzt mehrere Wochen uns um Aseko Sorgen gemacht.
Ja.
Und genau das ist das, was wir ja von ihm wollen. Ne? Also der ist ja klein und schmächtig. Aber da so stabil zu bleiben, also man hat gar nicht das Gefühl, dass der bearbeitet wird.
Ja.
Und dann nach so einem Sprint stehen zu bleiben und dann noch so einen Zuckerpass in die Schnittstelle zu spielen. Also
sowohl das erste als auch das zweite Tor sind jetzt nicht reingehämmert gewesen, sondern so ein bisschen auch über die Linie gerollt. Genau, weil es ist clever und das ganze Stadion hat auch einen kleinen Moment, um gemeinsam einmal so wirklich, weißt du, dann kriegt es auch jeder mit. Und du hast beim 2-0 auch gemerkt, jetzt platzt dieses Stadion gerade, weil alle so erleichtert waren, dass dieses Spiel gewonnen wird und dass wir wirklich dieses Paderborn-Ding vergolden. Das ist das, was wir letzte Woche gesagt haben. Ne?
Also
KSC musste jetzt hinterher schieben, damit dieses 2-0 in Paderborn wirklich sich dann auch gelohnt hat. Und jetzt sind wir wieder mittendrin dabei. Und dann in der 77. Minute, der Abend wurde immer romantischer, legt dann Neubauer nach Einwechslung und nach einem Gegenpressing auch wirklich, also aus dem Pressing den Ball gewonnen, mit einem schönen Chip mit dem linken Fuß auf Bundu. Und der schiebt ihn dann irgendwie rein, muss man ja auch wieder sagen. Und pure Erleichterung, auch bei ihm, hast du ihm richtig angesehen, ey, man hat es gehört im Stadion, wie die Steine von seinem Herzen gefallen sind.
Beim Jubeln mit Gita standen, ich glaube, das war Gita, standen sich voreinander, ja. Und dann hat Gita so stellvertretend für ihn, so metaphorisch, sich wie so das Pech von dem Trikot gewischt.
Ja.
So.
Ja, und bei der Pichler-Bude stand Gita auf der Bande, ne?
Stimmt,
ja. also ein geiler Typ auch. Ja. Und Pichler ja auch, ne? Kommt zurück mit einer Körpersprache, wie der auch jubelt über dieses Tor. Also, schon gesagt hast, ey, wenn du jetzt so einen Kader hast, jetzt bist du wirklich wieder auf allen Positionen doppelt so unfassbar gut besetzt. Huiuiui. Erste Runde Bukarest hat auch so gescheppert. Ja. Also beim zweiten Mal, beim 3-0 noch krasser.
Aber also man muss sagen, die Kurve hat auch das Stadion ganz gut motiviert zwischendurch. Ja. Ne? Also es ist auch ganz gut angeheizt worden. Und ich hatte auch so Jungs neben mir stehen, keine Ahnung, wie alt die waren. So eine Truppe von 4, 5, 6 Jungs hatten offensichtlich nicht die festen Plätze da oben bei uns. Mit dem Seidenschal oben waren 10 bis 12 Jahre alt. Vielleicht waren sie 12 bis 14, ich kann es nicht gut einschätzen. Die haben da so Gas gegeben. Okay. Ey, wirklich, die wollten sich da so beweisen. Und das hat wirklich Bock gemacht, denen zuzugucken. Und die hatten auch so Spaß dabei, ey, wirklich.
Also was mich gewundert hat, ich habe es ja, wie gesagt, nur auf dem Fernsehen geguckt, war das Stadion, war nicht so richtig.
38.000.
Sah schon, die Westtribüne sah schon ein bisschen mau aus. Wie war der KSC-Block?
Leer und dann immerhin der Stehblock voll, ne? Also alle, die da waren, haben Gas gegeben, ne? Also das war lauter als manchmal, wenn 49.000 da sind, das muss man sagen. Und wie gesagt, Glückwunsch an alle, die gekommen sind. Man kann da immer was erleben. Es muss jetzt nicht heißen, dass 96 jedes Spiel reißen muss, ne? Die Stimmung im Stadion ist eben so, dass man es dafür macht auch, ne? Also ich zumindest.
Naja, aber jetzt hattest du so eine Phase, wo die Erfolgsfans wieder so ein bisschen skeptisch waren, ne? Und jetzt ist es aber wieder mit so einem Abend, mit so einer Choreo, die deutschlandweit auf allen Kanälen gespielt wurde, jetzt auch in den Social Media Accounts, ne? Plus mit einem wirklich überzeugenden 3-0, 2 Spiele in Folge zu 0.
Ja, geil, ey.
Wirklich auch, das muss ich auch nochmal sagen, also ihr habt ja eben über die erste Halbzeit geredet, wo ihr nicht so viel mitbekommen habt. Da ist einfach nicht so viel passiert und die Mannschaft ist aber ruhig geblieben. Mhm. Also die haben trotzdem, die spielen nicht mehr so Harakiri wie am Anfang der Saison, ne? Also die bleiben einfach mehr bei sich und haben viele Ballaktionen und so und haben aber das Vertrauen, ja, irgendwann fällt das Tor. Wir dürfen jetzt nur nicht hier hinten wieder die Spannung verlieren. Ja. Ne? Und die Dreierkette, also auch mit Okon, der dann reinkam, unfassbar.
Ja.
Wirklich so gut verteidigt.
Unfassbar gut. Und ich finde auch, dass die Tore so wunderbar rausgespielt waren, dass es eben jetzt genau der Punkt ist. Du spielst jetzt 2 Spiele nacheinander, wo du den Spielern sagen kannst, ey, es ist egal. Das Spiel, wenn wir das 90 Minuten spielen, wir werden die Bude schon machen. Solange wir hinten die Null halten, gewinnen wir mehr Spiele, als wir unentschieden spielen. Deutlich mehr. So, ne? Und das waren jetzt echt schon 2 Premium-Spiele, die kannst du da hinlegen und sagen, so müssen wir es machen. Ne? Ja, das hat mir sehr Bock gemacht. Du hast ja die Szene des Spiels schon vorweggenommen, Henne. Hannes, du hast genickt.
Naja, und die wahre Szene des Spiels habe ich jetzt nicht genommen, weil ich nicht da war. Aber die Choreo war natürlich die Szene des Spiels. Ne?
Also, ja, vor allem, weil sie ja ungewöhnlicherweise auch mitten im Spiel war. Das ist ja auch nochmal ein neuer Twist gewesen.
Ich habe ja nur 2 Spiele gesehen, 90 Minuten live gesehen, wo das so war. Ich habe schon, also, und das ist auch gut, beide Male haben irgendwie die Kommentatoren gesagt, so und jetzt kommen auch die Fans wieder zurück und das tut den beiden Mannschaften auch gut. Jetzt kommt auch das Spiel in Gang. Ja. Also man hat echt so das Gefühl, dass die Spieler das auch einfach komisch finden.
Extrem, ja, und die Kommentatoren sind da auch schon wirklich auch echt dagegen. Pro, du hörst das bei ganz vielen, dass die das überhaupt gar nicht cool finden. Ja, und das finde ich schon auch spannend, dass sie sich so offiziell da äußern. Im Sportstudio auch gestern ein sehr langer Beitrag drüber. Also ich glaube, die gucken schon drauf, alle die Leute jetzt. Auch diejenigen, die sich vielleicht jetzt nicht zu 100% dafür interessiert haben, aber ist jetzt echt Thema geworden.
Spieler des Spiels fehlt uns dann noch, wa?
Ja, das stimmt. Wen habt ihr da?
Da kannst du mal anfangen.
Mein Man of the Match stand daneben. Und zwar Christian Tietz mit seinen Einwechslungen. Bei so einem Spielverlauf, wie du es gesagt hast, zu wechseln, umzustellen und das Spiel so zu verstehen, den Gegner so zu lesen, dass du so viele Wechsel vornimmst, ohne dass das ganze System auseinanderbricht. Und dann in 17 Minuten 3 Buden zu schießen, deswegen ist Christian Big Tits mein Man of the Match.
Ja, dann nehme ich Aseko.
Ja.
Also wir haben uns ja wochenlang echt Sorgen gemacht.
Ja.
Und das war jetzt wieder ein Comeback. Ne? Ich habe am nächsten Tag dann noch mit meinem Onkel und meinem Bruder, die beide nicht 96-Fans sind, die Zusammenfassung geguckt und dann sagten die auch beide, boah, wer ist das denn? Ja, habe ich gesagt, ein Leihspieler, von welchem Verein? Ja, Bayern. Oh, okay, dann ist der ja nächstes Jahr weg. Der ist ja viel zu gut für euch, so ungefähr. Aber man muss auch Bundu nennen, der sich aufgerieben hat und sich jetzt endlich belohnt hat. Ich
noch
finde,
ein kleiner
man muss,
Fun Fact zum Bundu in Plymouth. So heißt es, wird es glaube ich ausgesprochen, ne? Hat er auch erst Ende November seine erste Bude gemacht, am Ende noch 10 Tore. Ne? Also kann er gerne wiederholen.
Ja, dann finde ich Pichler und Neubauer, die nach einer Verletzung reinkommen und beide mit dafür verantwortlich sind, dass das Spiel auf unserer Seite gezogen wurde. Die Dreierkette oder beziehungsweise die vier, die hinten spielen mit Okon, habe ich eben schon angesprochen, wieder zu null. Chakrun, der auch wieder reinkommt und wühlt, ne?
Also, und der beide Seiten bespielt. Man kann eigentlich sagen, da hat jetzt wirklich einfach mal jeder gewonnen. Ne? Das war so ein Spiel, da gehst du raus und denkst, ey, viel zu perfekt. Trainer am Ende noch vor die Kurve gekommen, hat sich den Applaus noch abgeholt, bevor er zum Sky-Interview gegangen ist. Ne? Hat sich da nochmal kurz feiern lassen. Also es war
herrlich.
Ja. Es hat viel zu viel Bock gemacht dafür, dass das alles in einem Spiel steckte. Toi, 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 dass das jetzt nicht alles verbraucht ist.
Ich sage, Christian Titz brennt ihm auch seine Kerze heute.
Ja, aber auch hoffentlich. Weil er hätte er verdient. Bis wann haben sie frei? Bis Mittwoch? Oder? Ja, morgen. Die Spiele sind zwar alle recht gut für uns ausgegangen, ist jetzt ganz eng da oben. Von unten drückt es aber auch, also müssen wir jetzt so bestätigen, die nächsten Spiele. Geil, Jungs. Das war wunderschön. Ich will schon wieder nicht aufhören, über dieses Spiel zu sprechen, aber ich gucke einfach heute Abend nochmal die Choreo und weine ein bisschen.
Sehr gut.
Alright, dann kommen wir mal zu
Alte Liebe History.
Ja, Alte Liebe History, heute von mir. Und wenn ich euch jetzt zwei Namen sage, was fällt euch da so für ein Attribut zu ein, zu dieser Zeit? Jörg Schmadtke und Mirko Slomka.
Diamantauge.
10 Sekunden Fußball.
Große Nase.
Und Skandinavien.
Und Europa natürlich.
Ja,
natürlich.
Ja, aber tatsächlich fällt in diese Ära von den beiden auch der wohl lächerlichste Transfer der Vereinsgeschichte. Ich hole euch mal zurück ins Jahr 2012, beziehungsweise 2013. Es war die Winterpause nach unseren glorreichen Saisons in Europa. Und nach der Hinrunde war 96 plötzlich nur noch Elfter. Und es drohte so, diese Europa-Phase abzuebben. Und Jörg Schmadtke wusste, er muss was tun.
Da dachte er sich, komm.
Damit man dranbleibt. Und hatte sich einen robusten Mann fürs defensive Mittelfeld ausgeguckt. Weil die Zeit von Pinto, die drohte so langsam dem Ende zuzugehen. Und man ist fündig geworden in Südamerika, hat einen robusten Mann fürs defensive Mittelfeld gefunden, und zwar Wellington Wildi Muniz dos Santos. Und dadurch, dass ihr wisst schon, über wen ich rede, ne? Und dadurch, dass Europa ja noch nicht so weit weg war, hat der alte Mann tatsächlich auch die Schatulle geöffnet. Und es wurden relativ zügig dann 1,3 Millionen überwiesen an Coritiba FC und hat tatsächlich einen Vertrag, also wir sind im Winter 2012, 2013, einen Vertrag bis 2016 bekommen. Und der Manager von dem Zweitligisten aus Brasilien sagte, das Angebot aus Deutschland ist so gut, wir wünschen unserem Spieler Franza
alles Gute.
Alles Gute. Briefmarke drauf und tschüss.
Er war sich sicher, der wird in Europa noch ganz groß.
Ja, und dann freute sich Hannover auf einen Brasilianer, auf einen robusten Brasilianer, der wohl auch noch das Spiel machen kann. Und Mirko Slomka sagte damals, er hat unheimlich gute Erfahrungen mit Südamerikanern gesammelt und freut sich wahnsinnig. Und Schmadtke sagte, Franza hat mit 1,90 Meter und 88 Kilogramm körperliche Voraussetzungen, die er mit großer Leidenschaft in sein Spiel einbringt. Er ist ein robuster Spielertyp, der nach meiner Einschätzung bei uns seinen Weg machen wird. Ja, das heißt, es war die Hoffnung, dass Franza 96 wieder Richtung Europa spielt.
Schön bei FIFA gescoutet.
Ja, dann kam aber so langsam Unruhe auf, weil plötzlich wurden aus 1,90 Meter 1,88 Meter. Also plötzlich waren 2 Zentimeter weg. Und dann sagte Schmadtke, ja, das ist falsch zitiert worden. Ich habe von Anfang an gesagt 1,88 Meter und die Pressestelle hat einfach nur 1,90 Meter geschrieben, aber das ist kein Problem. 2 Zentimeter machen den Kohl jetzt auch nicht fett. Als Franzer dann aber nach Hannover kam und der ja auch relativ große Mirko Slomka Franzer begrüßte, wunderten sich doch alle, dass das doch auch nicht 1,88 Meter sein können.
Oh Gott.
Es waren tatsächlich, also es wurde schnell ein Maßband rausgeholt. Ne? Es, bevor der vorgestellt wurde, musste erstmal gemessen werden und es waren tatsächlich 1,82 Meter. Ja. Statt zuerst angekündigten 1,90 Meter, also 8 Zentimeter weniger. Und ja, Schmadtke musste sich natürlich dazu äußern. Das Geld war schon überwiesen, der Vertrag war fix und der Spieler war 8 Zentimeter zu klein. Naja, Schmadtke hat sich hingestellt, hat gesagt, ja, Franta ist ein ungewöhnlicher Transfer, weil wir ihn eben vorher nicht live haben sehen können. Ne? Es war so eine anstrengende Winterpause. Wir konnten nicht nach Südamerika fliegen. War unmöglich.
Mit dem Geld auch.
Das heißt, wir haben ihn auf Videos geguckt und da wirkte er wie 1,88 Meter.
Oder 1,90.
Oder 1,90. Aber in allen Publikationen stand er sei 1,88. Und jetzt Zitat Schmadtke. Ist aber völlig Wurst, dass er jetzt ein bisschen kleiner ist. Wir verpflichten nicht nach Zentimetermaß, sonst würde ich mich künftig nur noch in Basketballhallen rumtreiben.
Ja.
Schmadtke, oh Gott, einfach auch so ein geiler Typ. Naja.
Transferallergie.
Jetzt gab es nur ein Problem, denn die 88 Kilogramm.
Die stimmen trotzdem.
Das heißt, 88 Kilo bei 1,82 Meter ist dann doch nicht mehr das allerbeste Kampfgewicht. Aber auch da hatte unser schlagfertiger Manager wieder einen guten Konter drauf. Fakt ist, er kommt direkt aus dem Urlaub und wird ein paar Wochen brauchen, bis er fit für die Bundesliga ist. Das war uns aber von vornherein klar.
Ach so.
Ah ja, okay. Also Vorgriff für den Sommer war das schon.
Ja, also bis er dann das erste Mal unseren Platz betreten hat, war schon unfassbar viel los. Also den Trainingsplatz, will ich dazu sagen. Denn es folgte eine Knieverletzung und es folgte eine Tuberkuloseerkrankung, während der er mehrere Wochen auf der wie nennt man die Station?
Isolationsstation
so, ja. Lag, genau. Und kein einziges Spiel für Hannover 96 machte, tatsächlich. Schön. Im darauffolgenden Sommer aber sollte er nochmal von vorne anfangen. Ja. Diesmal wusste man ja, wie groß er ist, wie viel er wiegt. Und er kam auch, was ungewöhnlich ist für Brasilianer, früher aus dem Urlaub zurück. Mhm. Und hatte seine Frau mitgebracht und seine Tochter. Und er sagte, es ist jetzt, wo die beiden hier mit dabei sind, alles einfacher. Es wird jetzt ein Neustart für mich. Und Hannover freute sich eben wieder auf einen Brasilianer auf der 6. Ich hoffe, dass ich schnell mit der Mannschaft trainieren kann. Ich will um meinen Platz im Team kämpfen. Ja, tatsächlich kam es aber auch in der Hinrunde wieder nicht zu einem einzigen Spiel, sodass er in der Winterpause 2013, 2014 bis zum Jahresende verliehen wurde und er sollte nie wieder zurückkommen. Und Schmadtke zog damals das Fazit, dass er nie wieder einen Transfer machen wird, ohne den Spieler live kennengelernt zu haben.
Immerhin draus gelernt, ist doch gut. Ja.
Er sagte dann nur, unsere 4 Wintertransfers waren eine unglaubliche Arbeitsbelastung. Da war ein Flug nach Südamerika nicht möglich. Tja.
Ist das geil.
Ist das krank. Vor allen Dingen 1,3 Millionen einfach diese 88 Kilogramm finde ich auch so geil. Herrlich, geil. Oder?
Ja, eine wunderbare Geschichte.
Mittlerweile können wir drüber lachen, jetzt wo wir ganz weit von Europa weg sind, aber
ja.
uns geht's ja gut.
Dafür haben ja andere eigentlich Schlag, ne? Abel Xavier, ja. Clint Mathis.
Genau, Jonathas.
Ja, genau, da gibt's noch so ein paar, die man dann mal später hier auch nochmal vorstellen kann.
Ja.
Das werden wir auch tun, aber wo wir gerade bei Managern sind, dann lass uns doch mal so ein paar Hot Takes raushauen.
96 Grad. Hot Takes, Hot Talks.
Ihr habt sicher alle mitbekommen, die Radkappen sind auf der Suche nach einem neuen Geschäftsführer, Manager ihrer Truppe. Es läuft hier gerade nicht so gut da drüben in Wolfsburg, nicht nur im Werk, sondern auch daneben im Stadion. Und ja, man ahnte es ja schon, früher oder später wird doch vielleicht mal der Name Markus Mann bei einem ambitionierten Bundesligisten fallen. Und das ist jetzt beim VfL Wolfsburg passiert. Und ja, genau, jetzt steht so ein bisschen zur Debatte, was passiert denn da? Folgt Markus Mann den Heulrufen aus Wolfsburg oder wird er seine Mission hier bei 96 weiter durchziehen? Er selbst hat sich schon geäußert und hat gesagt, Kontakt gab es bislang noch nicht und keine Gespräche. Und auch Kind hat ihm schon ziemlich einen Riegel vorgeschoben, aber wir kennen das Fußballgeschäft. Was glaubt ihr denn, Markus Mann und Wolfsburg, ist das was? Müssen wir uns da Sorgen machen?
Naja, also was ich schon mal beunruhigend finde oder fand, ist ja, dass Wolfsburg sich ja scheinbar an ihn beziehungsweise sein Management oder ich weiß nicht, wie man Markus Mann dann in so einem Fall kontaktiert, ob der dann auch Berater hat oder
LinkedIn.
So.
LinkedIn. Vielleicht über seinen Schwager.
Ja, okay. auf jeden Fall haben die ihn ja angefragt und er hat dann Martin Kind gesagt, hier, Wolfsburg hat sich bei mir gemeldet, wollte ich, ne, ich will mit offenen Karten spielen. So ist es. Also erstmal was für Spacken, ne?
Ja.
Immer auch so ein Versuch, irgendwie so, wir sind die großen Reichen Niedersachsen, wir gucken mal bei unserem kleinen Nachbarn, was da zu holen ist. Also ist in der Vergangenheit auch jetzt schon häufiger vorgefallen. Wir waren eben bei Schmadtke, den haben sie zwar uns ja nicht weggemobst direkt, aber da haben sie ihn ja sich auch geholt. Also ich glaube, Markus Mann hat ja jetzt eine sehr gute Position im Verein. Ne, der hat das uneingeschränkte Vertrauen, der hat sehr viel Macht, sehr viel Entscheidungsgewalt, kann da wirklich, was man ja im Sommer auch gesehen hat, Riesenumbrüche vorantreiben, das Ganze auf einen Trainer zuschustern, mit dem er sich sehr gut versteht.
Ja.
Also du hast jetzt wirklich eine gute Möglichkeit, einen Verein, der jetzt schon wieder viel zu lange in der zweiten Liga spielt, der aber für viele in Deutschland objektiv zu den Top 20, Top 18 Vereinen in Deutschland einfach gehört von der Historie, den wieder hochzubringen. Ne? Und das ist halt eine riesen Erfolgsaussicht, die er da hat, wo er dann sehr, sehr viel Credits natürlich für kriegen würde auch. Ne? Also er ist ja vor, wie lange ist er jetzt hier? Vier Jahre. Und als er gekommen ist, war überhaupt keine Idee im Verein. Ihr erinnert euch noch an Horst Held und seine unsäglichen Transfers. Also, was weiß ich, Hugo Almeida, Thomas Schaaf, was wir da alles hatten. Ne? Diese Zeit war ja wirklich furchtbar. Und dann kam er zurück mit wirklich vielen Ideen. Einige davon sind nicht aufgegangen, das muss man schon so sagen. Ne? Also die ersten 3 Jahre mit Leitl da, die sind nicht aufgegangen, aber er wurde jetzt nochmal ein bisschen höher gehoben. Und deswegen glaube ich, oder ne, ist natürlich auch viel Hoffnung mit dabei, dass das eigentlich, also was ist die Aussicht? Klar, du hast vielleicht ein bisschen mehr Kohle, aber wo ist der Gestaltungsspielraum bei einem Verein wie Wolfsburg? Und ich glaube, ich schätze Mann auch als einen Typen ein, dem jetzt nicht komplett egal ist, wie so ein Verein lebt.
Nee. Ein Karrierestep ist natürlich schon trotzdem irgendwie, oder?
Ja, ist es ein Karrierestep? Ich meine, Wolfsburg steckt gerade absolut im Abstiegskampf. Wenn die absteigen sollten und wir aufsteigen sollten, dann ist das das Gegenteil eines Karrieresteps. Ja, ne?
Dann auf jeden Fall nicht. Aber wenn du 96 jetzt hochführst, nach so vielen Jahren und so, ne, Henne, du hast das gesagt, ist ja in Deutschland dann auch wohl beachtet, wenn sowas passieren würde, dann ist das für ihn natürlich absolut Trumpf. So, dann kann er wahrscheinlich am Ende des Tages fast überall hingehen in Deutschland. Wenn da was frei wird, ich denke ja immer irgendwie früher oder später dann der in Frankfurt, weil die irgendwie so ein, das passt irgendwie so zu denen, so eine ruhige und kontrollierte Arbeit, eine sehr strukturierte Arbeit. Und bei Wolfsburg, da hast du recht, ne, da hast du natürlich ziemlich viele Leute, die von Karren scheißen können, die keine Ahnung von Fußball haben.
Das ist ein Schleudersitz, ein absoluter Schleudersitz. Absolut. Und klar, in Hannover war es auch jahrelang ein Schleudersitz, das ist es jetzt aber nicht mehr. Also wir hatten noch nie einen Manager, der so fest im Sattel saß, also nicht mal Schmadtke. Ne? Ja. Damals bei Schmadtke wurde ja auch immer diskutiert, Slomka oder Schmadtke. Ne? Aber Markus Mann ist wirklich der Chef, der Chefkoch gerade im Verein.
Ja.
und das zu opfern. Oh, ich, also, wie gesagt, es ist viel Hoffnung dabei, aber ich glaube auch, wenn er nächstes Jahr mit 96 aufsteigt, dann kann er immer noch ein Regal höher gepickt werden. Mhm. Du hast Frankfurt gesagt, keine Ahnung, Leverkusen, so, ne, diese Etage. Oder auch Dortmund, was weiß ich. Also traue ich ihm alles zu. Aber, also, ja, im schlechtesten Fall macht er das jetzt und Wolfsburg steigt ab und 96 geht hoch.
Ja. Also ich glaube auch, Markus Mann, der wird es ja auch bei 96 oder hat es anfänglich auch nicht einfach, ne? Wenn man so unsere Geschäftsführung sich anschaut und den Präsidenten, ich glaube, Martin Kind wird da seinen Disput gehabt haben. Ich glaube, der hat es über die letzten Jahre geschafft, sich seinen Bereich da so abzustecken und konnte sich das alles so ein bisschen aufbauen, wie er das haben wollte. Und ich glaube nicht, also er wirkt ja auch eher so, so unemotional und faktenbasiert, dass er, glaube ich, keinen Bock hat, sich das bei Wolfsburg nochmal zu geben. Deswegen glaube ich, dass er, ne, deswegen hat er auch eben genau dieses, also Frankfurt im Kopf. Und ich glaube, dass Krösche irgendwie früher oder später nach England gehen wird und dann da der Platz frei wird. Und ich glaube, dann ist das für Markus Mann perfekt dort in Frankfurt. Und ich glaube, dass das eher sein Ziel sein sollte, als dass er jetzt sich in das nächste, in den nächsten Schleudersitz begibt, wie Henne so schön gesagt hat, nach Wolfsburg geht und da erstmal wieder 2 Jahre gegen Windmühlen arbeiten muss. Mhm. Deswegen glaube ich und hoffe ich auch, dass er, wenn wir aufsteigen, dass man uns noch 1-2 Jahre erste Bundesliga macht, sich da nochmal herauskristallisiert und dann eventuell irgendwie in Frankfurt endet.
Ja, aber was auch noch dagegen spricht, ist, dass Markus Mann auch gar nicht die Hauptfigur war, den sie wollten. Also
stimmt
auch,
da
wurden erstmal 1-2 andere angesprochen und ich glaube, dass es dann bei so einem Verein wie Wolfsburg auch jetzt nicht gerade einladend, wenn, ne, also wenn sie von Anfang an gesagt hätten, hier Mann, wir wollen sie, kein weiter Umzug, ne, können sie pendeln von ihrer Wohnung, wo sie jetzt wohnen, so ungefähr.
Ja.
Und wir tun aber irgendwie das Dreifache drauf, wie 96 ihnen gerade zahlt, keine Ahnung. Aber so, also da würde ich ihn schon eher bei Hoffenheim sehen, weil er aus der Ecke einfach kommt.
Ja, klar.
Ne? Also stimmt. Und da hast du ähnlichen Verein mit ähnlichen finanziellen Mitteln.
Mhm.
Und dann, also, und ja, Frankfurt ist auch näher dran an Baden-Württemberg.
Ja, dann bleiben wir nochmal dabei und sagen, Markus, du hörst uns ja auch, bleib noch ein bisschen. Wir können dich echt noch gebrauchen.
Du musst noch ein bisschen weiter köcheln hier.
Köcheln und wir wollen noch ein paar Partys mit dir feiern und vielleicht auch eine ganz große auf dem Rathausplatz.
Ich hab noch mal Bock auf den Winter mit Markus Mann jetzt, so eine Wintertransfer.
Ja, aber meinst du, es passiert was?
Es wird was passieren.
Gut, ja, aber das besprechen wir in einem der nächsten Hot Takes. Ja. Gut, dann schauen wir mal auf das nächste Spiel, was kommt. Wir fahren nach NRW, es geht nach Preußen.
Ich habe vorausgeschaut und mache jetzt mal die Gegnervorstellung und da ist mir direkt etwas begegnet. Tatsächlich 1974 erstes Spiel gegen Preußen Münster und bis 1979 konnten wir kein Spiel gewinnen und von 1979 bis 1994 haben wir kein Spiel gegen Münster verloren und das endete 1994 mit einem Pokalsieg 5-0 gegen Preußen Münster. Genau, und dann seit 1994 war Funkstille, hatten wir erstmal keine Spiele bis zuletzt und in der jüngsten Vergangenheit haben wir uns 2-mal gegen Münster Remis getrennt.
Mhm. Also wundert mich jetzt dann auch nicht, dass keine Anekdote zu unserem nächsten Gegner kam von den Hörern.
Gibt's noch nicht so viel, genau.
Hat keiner was zu erzählen.
Genau, Münster aktuell mit 18 Punkten auf Platz 9. Ich glaube, das sind 5 Punkte irgendwie auf dem Relegationsplatz nach unten. Also die stehen eher schlecht auf Platz 9 als gut.
Mhm.
Und haben tatsächlich, wir nehmen heute am Sonntag auf, haben heute auf der Alm gegen Bielefeld mit 2-1 gewonnen.
Ah ja.
Und ich habe mir ein bisschen eingearbeitet, was Münster so spielerisch irgendwie ausmacht. Und da ist relativ viel mit dem Ball, sehr ballbesitzorientierter Fußball mit 58% Ballbesitz. Und haben eine Passgenauigkeit von sage und schreibe 84%. Die haben einen sehr strukturierten Spielaufbau bis ins letzte Drittel mit ganz klar aufgeteilten Räumen und viel Sicherheit.
Mhm.
Und dann passiert aber relativ wenig. Das sieht man auch so ein bisschen, wenn man auf die wichtigen Spieler bei Münster guckt. Da gibt es irgendwie nicht viele. Batista Meier hat da mit 7 Scorerpunkten, davon 4 Tore und 3 Assists,
mhm.
ist eigentlich so fast der erwähnenswerteste Spieler bei denen. Er spielt dann eine relativ gute Saison und ich glaube, der würde auch noch deutlich besser scoren, wenn der irgendwie mehr eingebunden wird. Kleiner Side-Fact, wusstet ihr, dass Christian Panda für 2 Monate bei Münster war?
Ja, stimmt, hinten raus nochmal. Ne?
Funky P. Ja, genau. Der war da und tatsächlich war es so, dass der eigentliche Trainer, ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt, der da angekündigt wurde, der hat 2 Stunden vor Vertragsverkündung gesagt, nee, Alter, das wird mir zu heiß, ich mach das doch nicht. Ja, war Christian Panda mit einem Dreiergespann da und der hat tatsächlich Münster, die hat mit Münster die Klasse gehalten. Ja. Und das war es dann auch direkt wieder für ihn. Ich glaube, der leitet irgendwie eine Fußballschule, die auch mit Münster kooperiert. Mhm. Deswegen hatten die den wahrscheinlich einen kurzen Draht und haben ihn da.
Und rappt halt nebenbei noch als Funky P.
Echt?
Ja, ja. Ja, weißt du das nicht?
Nein.
Doch, Christian Panda war Rapper. Funky P.
Okay. Jannis Heuer, Verteidiger, kommt aus Großburg-Wedel, hat, ich glaube, bis 2014, also einen Teil seiner Jugend bei den Roten verbracht und ist dann sehr lange zu Wolfsburg gegangen. Und spielt jetzt bei Münster. Wahrscheinlich ein nicht so einfaches Spiel für uns, weil Münster versuchen wird, den Ball zu halten. Vor allem im Halbfeld sehr viele Ballstaffetten, da irgendwie sehr viele Passstaffetten spielt. Und uns einfach versucht, den Ball nicht so zu geben. Das heißt, es könnte relativ langweilig beginnen. Ich glaube aber, dass wenn 96 in ihr Spiel findet und es irgendwie hinkriegt, den Ballbesitz der Münsteraner zu schmälern und selber in die eigenen Reihen zu bekommen und gut aufzubauen, dann könnte das gut werden. Hab ein bisschen Sorge, dass es so ein ganz langweiliges Spiel wird. Aber ich lasse mich überraschen.
Habt ihr denn einen Tipp, wie es ausgeht?
Warte mal, was haben wir eigentlich letzte Woche getippt? Wisst ihr es gerade?
Ja, ich habe 3-1 getippt. Deswegen habe ich auch ganz kurz im Stadion gedacht, ach, jetzt noch so ein Tor von Karlsruhe.
Also ich habe 1-0. Ich habe 1-0 getippt.
Ja, nee, bei mir war es auf jeden Fall auch höher. Aber ich glaube, ich habe 3-2 oder so.
Ja, genau. Du hast,
aber wir haben auch wieder getippt. Alle den Sieg gefühlt.
Ja, ich fühle ihn auch jetzt wieder, ehrlich gesagt. Ich glaube, ja, die Jungs sind da jetzt echt bei sich angekommen. Und verstehen, um was es geht und was sie da an den Tag legen müssen. Und die spielen auch erstmal gegen Münster auf eine Null hinten und wissen, dass sie vorne die Bude machen werden. Dann werden 1-2 Tore fallen. Ich glaube, Münster schießt keins.
Also sag mal, kommen wir Hard Facts.
2-0.
4-0.
Oh.
Eieiei.
Dann sage ich 3-1.
Ja, also wir müssen da jetzt mal überlegen, mit welcher Elf wir reingehen.
Ja.
Unfassbar schwer.
Nach dem Spiel auch.
Deswegen,
ne?
Lass uns mal reingehen.
Ja.
Also ich habe jetzt mal was aufgeschrieben. Aber deswegen denke ich auch so, dass es ein Feuerwerk wird, weil diese Spieler sind jetzt bis in die Haarspitzen motiviert. Ne? Also du hast jetzt wirklich wieder so einen krassen Konkurrenzkampf und jeder weiß, es läuft gerade gut. Jeder weiß aber auch, bestes Beispiel Jokota so. Hat ein Bombenspiel in Paderborn gemacht, dann wieder ein mittelmäßiges Spiel zu Hause gegen Karlsruhe und zack ist er raus und zack landet er jetzt auch nicht mehr an meiner Startelf für Freitag.
Ja, gehört
Freitag.
Tendenziell echt zu den Verlierern dieses Spieltags dann, ne?
Genau. Ne? Und so schnell geht das gerade, weil wir einfach so dick jetzt wieder besetzt sind. Also Neul brauchen wir nicht drüber zu reden. Ich schicke trotzdem wieder Nawrocki, Tomiak und Gita rein, weil diese Dreierkette, die gibt uns einfach gerade die Sicherheit, so eine erste Halbzeit ohne ein Gegentor zu gestalten, unsere Sicherheit davor dann zu haben. Jetzt wird's schon crispy. Und ich hab eben nochmal geguckt, was Tietz gemacht hat beim Karlsruhe-Spiel, wie er gewechselt hat. Und ich glaube, es wird Folgendes passieren. Das ist jetzt eine Prediction, ne? Also mir geht's jetzt, ich will rausfinden, wie Tietz aufstellt. Und ich glaube, er stellt so auf, dass er Neubauer auf links bringt.
Und Udenne
und Matsuda rechts draußen
Matsuda
bleibt und Udenne da spielt.
Warte nochmal.
Ja, genau, ich glaube auch.
Also Udenne spielt rechter Außenverteidiger, rechter Wingback und Neubauer linker Wingback. Und das ist, habe ich so ein geiles Feeling mit. Ja. Oder? Ja, und Neubauer ist halt so gut und so stabil, so ein guter Zweitligaspieler, dass du den nicht auf der Bank sitzen lassen
kannst. Wer hätte gedacht, dass wir jetzt am 12. Spieltag dann, nee, wie vielten sind wir? Ich weiß es gar nicht so genau.
Die 800. Aufstellung haben.
Genau, die 800. Aufstellung haben. Nee, dass wir dann sagen, Udenne ist die Nummer 1 auf dem rechten Flügel. Also hättest du mir das vor der Saison gesagt, hätte ich gesagt, oh, da müssen wir dringend nachlegen.
Hätte ich eher Rochel noch.
Ganz dringend nachlegen. Ja. Ne, und jetzt entpuppt er sich da so als Mann, den du überall aufstellen kannst, auf den Flügeln. Schon krass.
Wir haben ja unsere Startelf-Predictions bei Instagram auch gepostet. Und da hatte ich ja auch schon überlegt, was machen wir jetzt mit Neubauer, ne? Also in meiner Elf hat Neubauer ja Udenne nach vorne geschoben. Jetzt ist es aber vorne auch so, dass da auch so die Jungs so gut drauf sind, dass ich halt glaube, dass Matsuda gerade der Dominostein ist, der in dieser Woche fallen wird und da einfach mal eine Pause kriegt. Und das ist natürlich auch ein guter Spieler, der dann reinkommen kann, der nochmal gegen müde Beine gut dribbeln kann.
Same auch Okon, muss man sagen, ne?
Ja.
Also, und den kannst du ja auch einfach reinwerfen, der funktioniert.
Ja, und wie gesagt, er hat es so gemacht, ne? Udena hat dann rechts gespielt und Neubauer kam links rein und hat dann auch die Flanke gemacht. Deswegen glaube ich, er wird den Weg gehen.
Neubauer, 4 Assists, ne? Bei 10 Startelf-Einsätzen.
Stark.
Ja, das ist schon krass, ey.
Willst gut.
Also, Leopold, Aseko, Kellmann, über die zentrale Achse brauchen wir, glaube ich, nicht zu reden.
Nee.
Oder fällt Kellmann
ja,
schon?
Doch, ja. Nee. Ich weiß es nicht. Also, so 50-50 für mich, ehrlicherweise, wer da vorne anfängt.
Nee.
Ich glaube, so wie es jetzt ist, ja. Was mir gefallen hat, da hatte ich ein bisschen Sorge drum, als Pichler reinkommt, dass er wieder diese sehr hängende Spitze einnimmt. Ja. Die hat er gar nicht eingenommen.
Stimmt, ja.
Er hat wirklich den Kellmann, er hat wirklich ganz vorne gespielt und so ist es perfekt.
So und jetzt, also ich würde mit Bundu und Chakrun spielen.
Ja.
Über die Seiten müssen wir jetzt nochmal sprechen, wer wo spielt. Ne? Aber er hat es auch wieder so gemacht, Chakrun war links. Und Bundu war dann doch wieder auf seiner alten angestammten Rechtsposition. Ja. Von da läuft er ja auch ein und macht dann das Tor. Ne?
Ja.
Also deswegen würde ich Chakrun links und Bundu rechts stellen.
100 Pro. Chakrun, ich würde es eher an Chakrun festmachen, weil ja, genau. Chakrun hat mit seinem Dribbling und diesem in die Mitte ziehen oder auf die Grundlinie, ist er einfach deutlich stärker auf der linken Seite. Und ich glaube, Bundu ist eher nochmal variabel, kann auf beiden Seiten spielen. Chakrun sehe ich absolut gesetzt auf der linken Seite und deswegen Bundu auf rechts.
Also ich würde mir jetzt mal den nächsten Kniff wünschen, wenn wir jetzt dann vielleicht schon soweit sind und sagen, Bundu und Chakrun schaffen es mal auf dem Platz, sich zwischen euch abzusprechen und zu sagen, für den nächsten Angriff vertauschen wir mal Seiten.
Ja, geil.
So, ne, das hätte ich mal Bock wieder zu sehen. Das haben wir, glaube ich, vor 10 Jahren mit Huschti und X gemacht, wer auch immer dann auf der rechten Seite gespielt hat. Die haben immer wieder die Seiten gewechselt. Da bei Schröter war es dann vor allem in der Zeit.
Rosenthal.
Rosenthal auch, genau. Und das ist einfach auch für die Gegner nochmal unberechenbar, wenn du auf einmal die schnellen Füße von Chakrun irgendwie über die rechte Seite bekommst und vorher hast du nur auf die langen Beine und auf die raumgreifenden Meter von Bundu achten müssen. Ne? Das verändert sich einfach dann für dich im Verteidigen komplett. Und das könnte ein nächster Kniff sein.
Boah, werde ich schon wieder so heiß, wenn ich gerade über die Jungs rede. Geil, aber dann geht ihr ja mit.
Ja, ehrlicherweise nice. Gehe ich ziemlich genauso mit, ja. Okay. Würde ich auch sagen.
Also die Außenverteidigerposition wird tatsächlich, glaube ich, das Spannendste.
Ja.
Ja, die einzige Gefahr, die ich wirklich sehe, ist so wieder ein Freitagabendspiel. Auswärtsfahrt nicht so weit, aber Kackwetter, 18:30, Gammelstadion und dann, ja, 18.000. Aber die Auswärtsmeute wird auch wieder... Ja, geil werden.
Ja, und du musst ja auch sagen, ne, du kannst den Spielern jetzt diese Tabelle hinlegen und sagen, Jungs, guckt mal, was ihr euch erarbeitet habt in den letzten 2 Spieltagen, werft das jetzt nicht weg, wir müssen hier weiter Vollgas geben. Und ich glaube auch, dass wir das hinkriegen.
Ja.
Haben wir in unseren Tipps auch alle so erhofft und vorhergesehen.
Apropos Tabelle, wir machen nochmal einen kleinen Schwenk und schauen uns den gesamten Spieltag an.
Kannst du Fabian bitte nochmal sagen, der wievielte Spieltag jetzt ist?
Nee, das weiß ich selber nicht. Der 15.
Ja.
Freitag, zeitgleich mit uns, spielt Düsseldorf zu Hause gegen Schalke. Muss man ganz klar sagen, Schalke hat, wenn man auf die Tabelle schaut, relativ einfaches Spiel, ihren Vorsprung da vorne jetzt auszubauen. Da würden wir uns natürlich wünschen, wenn die Düsseldorfer denen mal ein Bein stellen. Samstag, Bochum gegen Bielefeld.
Oh ja.
In Bochum, geil, oder?
Hardcore, ja, geil.
Ja.
Wäre man gern dabei, zum Zugucken.
Ja, glaube ich, wird ein sehr, sehr geiles Spiel. Dann wichtigstes Spiel wahrscheinlich aus unserer Sicht, die Elversberger, die Elf mit V, tritt in Paderborn an. Zweiter gegen Dritter. Und tatsächlich, würde ich sagen, kann uns Elversberg diesmal eher einen Gefallen tun, indem sie entweder einen Unentschieden erzwingen oder sogar gegen Paderborn gewinnen. Dann auch ein sehr perverses Spiel, Dresden gastiert auf dem Betzenberg.
Boah, da scheppert's.
Karlsruhe muss in Darmstadt ran und da dürfen die Karlsruher gerne nach ihrer Klatsche bei uns 3 Punkte mitnehmen und Darmstadt ein Bein stellen, damit die ein bisschen oder nicht so Anschluss an uns haben. Und Sonntag kommt es dann auch zum Frankenderby, Nürnberg zu Hause gegen Fürth. Und was spielen die eigentlich für eine überraschend beschissene Saison?
Ne? Ja, ja, ganz schlimm, ey. Die hängen ja auch unten richtig hart drin.
Richtig tief drin. Und damit, also damit habe ich so...
Und als wir gegen die gespielt haben, haben wir echt noch so ne, geile Spieler.
Ja. Ja, so alte Hasen, ne?
Aber ja, der Kleine, immer wenn ich den im Interview höre, das ist auch so ein ganz angestrengter...
So ein angespannter Typ, ne?
Immer so, nee. Also war ein guter Spieler, ein guter Abräumer da hinten, aber ich glaube,
ja, gut, ist auch sein,
das hält nicht mehr so lange.
Anfang der Trainerkarriere, ne?
Der, und ich muss es so sagen, der Leithel BSC spielt zu Hause gegen Magdeburg.
Ich dachte mal eine Folge ohne ihn.
Du hast ihn angesprochen zuerst.
Hä?
Vorhin.
Wie?
Echt?
Wann? Ja.
Naja, als wir über Markus Mann gesprochen haben, hast du gesagt, Stefan Leitl kam dann zum Projekt 3 Jahre.
Oh,
hast du gar nicht gemerkt, ne?
Mann. Da bin ich ja fein raus. Also Leitl BSC, zu Hause gegen Magdeburg.
Aber wir spüren immer noch seinen Gulli, ne? Seinen Mundgulli.
Ja, seinen Mundgulli. Atem. Da ist auch nichts zu holen. Genau, das ist so der Spieltag. Paar geile Kracher dabei, paar aber auch völlig scheiß Spiele dabei. Wir sind gespannt und hoffen, dass die Partien, die für uns wichtig sind, auch für uns ausgehen. Wir 3 Punkte holen und oben dranbleiben.
Welches Spiel lockt mich Samstagabend vor den Fernseher um 20.30 Uhr?
Karlsruhe-Darmstadt.
Ah ja, doch. Es brennt in mir.
Mm.
Ja, wunderbar. Dann okay. Freuen wir uns auf den nächsten Spieltag. Wollen wir mal hören, was ihr zur letzten Hörerfrage zu sagen habt.
Genau, wir wollten ja mal ein bisschen herausfinden, wie ihr uns hört. Ne? Ich habe dann doch ein bisschen die Umfrage allgemeiner gemacht. Also den Sex habe ich jetzt mal weggelassen. Das ist ja eh klar. Was hatten wir mal für ein Hörerfeedback? Bis Minute 13 ist das Pärchen gekommen. Ne?
Ja, also genau, beziehungsweise nicht gekommen, sondern die sind bis, also haben bis Minute 13 gehört und dann ging's ans Eingemachte.
Ach, dann ging's erst los?
Ja, ja.
Also, okay.
96. Minute.
Der Sex-Podcast.
Ja.
Am Stück, also wir haben gefragt, wie ihr uns hört, weil wir sind natürlich ein langer Podcast, ne? Wir haben viel zu erzählen, verschiedene Rubriken und da haben aber trotzdem 73% gesagt, sie hören uns am Stück.
Ja.
Ja, also das fand ich ein schönes Feedback.
Ja.
Da frage ich mich, wie viel Zeit habt ihr eigentlich?
Na, die Leute nehmen sich Zeit für unseren Podcast.
Ja, das stimmt. Sehr gut. Und dann habe ich gefragt, worauf freuen sich die Hörer am meisten? Was denkt ihr? Also
ja,
ich habe Spielanalyse, History, 96 Grad oder Spielvorschau?
Also ich war überrascht.
Du hast geguckt?
Ich habe es gesehen und Fabio, ich war
sag mal.
Ja, wahrscheinlich, wenn wir über Spiel sprechen, oder? Schon.
Ja, 37% freuen sich auf die Spielanalyse.
Ja, dachte ich mir.
29% auf die History, 20% auf 96 Grad und 15% auf die Spielvorschau. Das heißt, der Bock, der lässt so in der Folge dann hinten raus nach. Da müssten wir vielleicht nochmal uns einen kleinen Twist überlegen, dass hinten raus nochmal ein bisschen...
Ich hätte eine Idee. Ganz am Ende die Spielrückschau.
Wir haben euch gehört.
Ja.
Perfekt. Also wir tauschen das Ganze jetzt. Wir fangen mit der Spielvorschau an.
Ja.
Nein, aber ein sehr ausgewogenes Ergebnis und das zeigt, alles ist so recht beliebt. Ne?
Ja.
Also es gibt jetzt keine Rubrik, wo sich die allermeisten drauf freuen, sondern alles ist irgendwie beliebt, was uns bestärkt,
ja,
das genauso weiterzumachen, wie wir es machen.
Und man sieht, es gibt viel zu sagen zu unserem Lieblingsverein.
Ja.
Ja.
Gut, dann kommen wir mal zur nächsten Hörerfrage und dann wollen wir mal wieder ein bisschen mit euch über Fußball sprechen und darüber, ja, wie ihr so ein bisschen die Trainer erlebt, weil mich würde mal interessieren, in letzter Zeit schaue ich mir bei Bochum ganz gerne an und den Uwe Rösler nach dem Spiel.
Oh, wirklich?
Also, ich möchte nicht sagen ganz gerne, ich gucke mir diese Szenerie einfach mal an, weil es mich sehr interessiert. Also ich sag mal, falls die noch aufsteigen sollten durch irgendwelche krassen Läufe und sonst was, dann zieht er sich vor der Kurve nackt aus, oder? Das wäre jetzt nur noch das i-Tüpfelchen, was fehlt.
Ja, also ich finde, es ist eine sehr krasse Fallhöhe. Das erste Spiel, wo er gewonnen hat, wie er sich vor die Kurve stellt, mir war es ein bisschen drüber.
Ja, beim ersten dachte ich es auch.
Direkt diese Uwe-Uwe-Rufe, ne? Jetzt ja. Habe ich dir geschrieben, bei -2 Grad stand er da in kurzer Hose.
Ja, und Alter, also mich würde mal interessieren, macht euch das Bock, Trainer so aktiv zu sehen, ne? Also wir haben jetzt ja schon drüber gesprochen, dass Christian Titz auch ab und an mal vor die Kurve kommt und seinen freundlichen Applaus gibt und sich ja, wie ihr am Anfang gehört habt, auch wirklich darüber freut, was für ein Support bei 96 da immer geliefert wird. Aber mich würde mal interessieren, ist das euer Trainertyp? So, ne? Seid ihr eher so Trainertyp Uwe Rösler, der voll Entschuldigung. Mich würde mal interessieren, ist so ein Uwe Rösler euer Trainertyp? Macht euch das Bock, wenn der Trainer so mitten in der Masse drin ist und Vollgas gibt und die Fans motiviert? Oder ist das eher nicht so euer Ding? Seht ihr eher so ein bisschen den Anzugträger an der Seite, um das ganz krasse Gegenbeispiel mal zu nennen? Was ist da so da euer Ding? Wo habt ihr Bock drauf? Was mögt ihr?
Du bist also ich muss zugeben, ich bin verfänglich für solche Trainer. Also ich habe gerade mal so in meinem Kopf überlegt, welcher war jetzt so der Trainer, der am meisten outgoing war bei 96 und ich denke da an Peter Neururer zurück, der wirklich eigentlich jedes Mal vor die Kurve gegangen ist und seine eigene Show machen wollte.
Ja.
Das fand ich damals als Young Gun geil. Mittlerweile muss ich aber sagen, so Typ Baumgart, also Steffen Baumgart, Typ Sandro Wagner, Uwe Rösler jetzt bei Bochum, die spielen sich so schnell ab. Auch der bei Mainz, ich weiß nicht, wie der heißt, der dänische Jürgen Klopp, der ja auch immer mit seiner Jubelsäge da vor die Kurve gegangen ist. Das ist am Anfang geil und sicherlich auch so, wenn eine Mannschaft verunsichert ist, dann gibt das erstmal wieder so einen Push. Aber meistens verpufft es relativ schnell und ich glaube, die Hannoveraner, ich bin gespannt, auf, machen wir eine geile Umfrage draus, weil ich glaube, Hannoveraner ticken generell nicht so, dass das unbedingt notwendig ist, dass man da so einen Typen hat, der sich permanent in den Vordergrund spielt. Ich muss sagen, Tietz trifft für mich da eine sehr gute Balance, ne? Weil jetzt kommt er schon immer mal kurz mit einem kleinen Applaus in die Kurve, deutet das so an, er kommt so immer näher an uns ran. Und ich glaube, wenn irgendwann mal so ein krasser Moment kommt, dann wird er auch noch mehr zeigen. Dann wird
zeigt er vielleicht mal,
dann zeigt er mal seine Waden oder so, ne? Oder seine Adventskerze. aber der Moment wird kommen und dann ist es viel mehr wert, ne? Ja, als bei einem Trainer, der permanent halt brennt. Und ja, wir hatten ja in jüngster Vergangenheit auch Trainer, die waren komplett reserviert, permanent. Ich will jetzt den Namen nicht in den Mund nehmen, sonst bin ich wieder schuld.
Gut, wir schließen diesen Podcast heute mal mit herzlichen Grüßen an unsere U17. Warum? Weil sie haben den Derby-Sieg nach Hause gefahren, haben in den vergangenen Tagen gegen BS gewonnen. Dafür herzliche Grüße und herzlichen Glückwunsch von uns und macht weiter so.
Ja, und noch einen kleinen Player to Watch möchte ich in diesem Zuge rausgeben, U17. Shiro Aquino, das ist der junge Typ, der die Ansprache gehalten hat.
Ja, geil.
Finde ich faszinierend, wie er dann so eine, als junger Typ so eine Derby-Ansprache hält, fand ich sehr geil. Und hoffe, dass der als absolut Roter uns lange erhalten bleibt und irgendwann mal für die Profis spielt.
Alright, dann freuen wir uns auf nächste Woche. Wir hören uns nach dem Preußenspiel wieder. Dann könnt ihr euch auf die Spieltagsanalyse freuen. Und bis dahin wünschen wir euch 3 Punkte für die alte Messestadt.
Peace. Thank you.